Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin der Domi.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute dürfen wir Paul Voss begrüßen. Die meisten kennen ihn als ehemaligen Straßenprofi, der unter anderem bei der Tour de France gefahren ist. Doch nach seiner Karriere auf der Straße hat er einen neuen Weg eingeschlagen. Und zwar auf Schotter. Heute ist er eine feste Größe in der Gravel-Szene und kennt die beiden Welten Straße und Offroad wie kaum ein anderer.
In dieser Folge sprechen wir mit Paul über seinen Werdegang, den Reiz des Gravelbikens und die Unterschiede zwischen den Disziplinen. Wir werfen einen Blick auf die Community, die Rennformate und den Alltag eines Gravel-Profis. Außerdem diskutieren wir, ob Gravel Racing und der ursprüngliche Abenteuergeist wirklich zusammenpassen oder ob sich die Szene doch in eine ganz neue, andere Richtung entwickelt.
Hey Paul, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, euch beide.
Paul, kannst du dich unseren Hörerinnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Paul Voss, gebürtig aus Rostock, lebend in Berlin, 38 Jahre alt, Rap-Profi/Podcaster und bin momentan im schönen Andorra im Schnee.
Das hört sich super an. Zum Urlaub machen?
Nee, also Urlaub ist bei mir, findet bei mir relativ wenig statt. Nee, ich bin hier, um Höhentrainingslager zu machen. Also ich bin auf 2000 Meter und wollte eigentlich Rad fahren, aber momentan sieht das hier eher nach Skilanglauf aus. Was ich nicht kann, weil ich es noch nie gemacht habe, aber das wäre jetzt auf jeden Fall gerade der Sport, der eher angebracht wäre.
Okay. Man sagt ja heutzutage auch Train High, Sleep Low, dann. Nee, sleep high, train low, andersrum, ne? Dann passt ja eigentlich, dass du jetzt nicht so viel Rad fahren musst.
Ne? Ja, genau, aber leider ist im Low, also im Tal, sieht das Wetter auch nicht besser aus. Also ist gerade, glaube ich, so ganz Südeuropa ist gerade eher verregnet, von daher. Aber ja gut, ich will mich nicht beschweren, ist trotzdem schön hier oben.
Okay, stimmt. Vielleicht haben jetzt nicht alle auf dem Schirm, wie so deine Radsportkarriere angefangen hat und über welche Station du jetzt zum Gravel Race Pro geworden bist. Könntest du da vielleicht einen kurzen Abriss deiner Radsportkarriere uns vielleicht mal geben zum Einstieg?
Ja, gerne. Ja, also so meinen Ursprung, wenn man es so nehmen will, habe ich eigentlich so im Cyclocross, also im Querfeldein, also auch im Offroad-Fahren und war da zuerst gut. Bin dann ja da drüber auf die Straße gekommen, wurde da immer besser, bin dann 2009 Profi geworden beim Team Milram damals in der World Tour und war bis Ende 2016 auch ja in der World Tour unterwegs, bin ein paar Mal die Tour gefahren, Vuelta und Giro. Hab dann 4 Jahre lang als sportlicher Leiter, Coach, TV-Kommentator, Podcaster gearbeitet und dann 2021 wieder angefangen, professionellen Radsport zu betreiben, also nach 4 bis 5 Jahren Pause. Ja, und bin seitdem Gravel-Profi.
Cool. Sag mal, wie bist du denn zum Gravelbiken dann überhaupt gekommen? Weil ich glaube 2017, hast du ja gerade gesagt, war das dann erstmal das Ende deiner hier Radrennkarriere. Warum dann doch wieder Gravel? Was hat dich dazu gebracht?
Ja gut, ich meine Gravel, also wenn man jetzt so Gravel-Training oder Gravel-Fahren in sich sieht, ist das so, das habe ich eigentlich schon mein Leben lang gemacht. Das war halt damals immer auf einem Cyclocross-Rad. Ne? Die Reifen waren schmaler, das Rad sah ähnlich aus, aber war ein bisschen anders von der Geometrie. Von daher, wir haben es halt einfach nur anders genannt, also dieses Ding durch den Wald fahren über mehrere Stunden, das war einmal schon in mir und ich habe auch zum Ende meiner Straßenkarriere, wo ich dann Girona gelebt habe, was ja mittlerweile einfach so ein Radsport-Hotspot ist und gerade auch Gravel-Hotspot, sind wir auch schon sehr viel mit dem Rennrad auf Gravelwegen gefahren, um halt mal neue Routen irgendwie zu erkunden. Von daher, das habe ich dann irgendwie immer schon gemacht und ja, ich habe dann halt in der Zeit, wo ich als sportlicher Leiter gearbeitet habe, mitbekommen, was in den USA passiert in der Gravel-Szene, weil auch damals schon 1, 2 ehemalige Profis oder aktuelle Profis so ein paar größere Rennen gefahren sind. Dadurch kam das so ein bisschen auch in die Medien und habe halt die Möglichkeit gesehen, da nochmal eine zweite Karriere zu starten, weil ich halt auch während Corona, wie wahrscheinlich viele, so eine Selbstfindungsphase hatte, weil man viel Zeit mit sich selbst verbracht hat und dachte, okay, gut, ich glaube, das Thema Profisport oder Leistungssport ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und dann ja, habe ich mich dazu entschieden, halt nochmal anzufangen, Gravel zu fahren.
Mhm. Bist du da dann gleich in die Rennen eingestiegen oder hast du dich erstmal so, also ich habe noch so ganz vage Erinnerungen, du hast, was mir so zum ersten Mal aufgefallen ist bei dir, dass du dann so, es ist nicht Adventure Bikepacking, aber so in Anführungsstrichen Rennen, die aber über mehrere Tage gingen, also so Long-Distance-Rennen gemacht hast oder bist du direkt auch in die USA-Rennserien da eingestiegen?
Ja, es war halt während, es war 2021, als ich angefangen habe, und da war halt das Problem, dass du in die USA nur mit einer Sondergenehmigung reisen durftest. Mhm. ich habe die irgendwann auch bekommen und ich glaube, ich war einer von 2 oder 3 europäischen Radfahrern und Radfahrerinnen, die überhaupt diese Genehmigung bekommen hatten vom amerikanischen Olympischen Komitee. Die kam aber leider so spät, dass ich halt damals zum Beispiel auch nicht anbauen fahren konnte. Das heißt, ich musste halt gucken, was wir in Europa an Möglichkeiten haben. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es halt keine richtige Rennszene. Das war alles so Ultra-Distance-Veranstaltungen und die auch nicht Rennen genannt wurden, wie Badlands. Ja, ich glaube, Badlands war so das Bekannteste, was ich dann auch gefahren bin. Und von daher musste ich mich erstmal damit zufrieden geben. Das sind halt so Sachen, die mir gar nicht liegen. Also jetzt so über 2 Tage ohne Schlafen zu fahren, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich bin schon eher so der Typ, der ja so diese klassischen Distanzen 4 bis 5, 6 Stunden Radrennen halt anbauen und ist dann schon auch mal gerne 10 bis 11 Stunden. Aber das sind so eher meine Distanzen. Alles darüber hinaus tue ich mich schwer mit und war dann auch froh, dass sich die Szene in Europa innerhalb von so 1, 2 Jahren so schnell entwickelt hat, dass ich dann hier ganz viele Alternativen hatten und nicht mehr auf diese Ultra-Distance strecken musste. Aber ja, klar, da habe ich auch so meinen Anfang gehabt, aber das war eher mangelnden Angebotes.
Okay, so Mittel zum Zweck. Für alle, also Anbauen ist so die, die es jetzt nicht kennen, ist so die inoffizielle Gravel-Weltmeisterschaft gewesen und ist es irgendwie immer noch, ne?
Also so. Ja, genau, also man muss, ja. Ich glaube, da kommen wir nachher noch dazu zum Thema irgendwie, wie man Gravel so definieren kann. Aber ja, Anbauen ist so das Königsrennen, obwohl es eigentlich mit dem Rest, was wir mittlerweile in Europa haben, so an Radrennen, Gravelrennen, relativ wenig zu tun hat, weil es fast die doppelte Distanz ist und doppelte Zeit zumindest auch und somit schon andere Voraussetzungen irgendwie hat, die du mitbringen musst. Aber vielleicht kommen wir da später noch zu.
Ja, ja.
Würdest du sagen jetzt, also einfach von dir aus, ja, Gravel, das ist schon mein Ding, weil du dich auch nicht da groß jetzt umstellen musstest und das durch das Cyclocross eh schon gewohnt warst und fahren konntest? Also, oder hast du da dein Training jetzt komplett irgendwie über den Haufen geschmissen und ganz anders trainiert?
Nee, also Gravel-Training ähnelt sehr stark dem Straßentraining. Also ich trainiere auch hauptsächlich auf der Straße und von daher, das Umgewöhnen war gar nicht so groß. Klar, du hast so irgendwie den technischen Aspekt, aber die größte Herausforderung ist eigentlich, dass du zumindest am Anfang, es ändert sich gerade auch so ein bisschen, ich bin ja als Privatier unterwegs, das heißt, ich habe meine eigenen Sponsoren, ich kümmere mich um alles selber, bin mein eigener Teamchef, eigener Manager, was viele Vorteile mit sich bringt, aber natürlich auch immer Nachteile. Und wenn du in keiner Teamstruktur bist, heißt das natürlich, dass du die ganzen administrativen Sachen auch machen musst, du Kommunikation musst du selber übernehmen. Und das war so sicherlich die größte Umgewöhnung und auch der größte Lernprozess. Das Training, klar, hat sich weiterentwickelt. Also ich meine, der Straßenrennsport, wenn man den verfolgt, sieht man ja auch, der wird immer schneller, wird immer brutaler und so ist es halt im Gravel natürlich auch. Das hört da bei uns nicht auf. Aber auch da im Gravel ändert sich gerade so viel, dass immer mehr organisierte Teams reinkommen, die versuchen da irgendwie quasi das, was wir auf der Straße schon haben, so rüberzubringen in den Gravel-Bereich. Von daher, da ist gerade ganz viel in Bewegung.
War das ursprünglich auch für dich so ein bisschen der Reiz, dass du eben dein Ding da machen kannst im Vergleich zum Profi-Radsport auf der Straße, wo du eben ein kleiner Teil eines Teams warst, wo du jetzt nicht so viel Selbstbestimmung hattest? Ich meine, du warst jetzt auch schon erfolgreich, aber warst trotzdem halt einer von acht Fahrern oder so dann bei einer Grand Tour. War das so ein Reiz für dich da, dann doch nochmal einzusteigen oder vielleicht nochmal auch ein bisschen nicht erfolgreich, aber irgendwie für dich individuell weiter vorne zu landen in so Rennen? So.
Ja, definitiv. Also ich meine, auf der Straße ist es auf jeden Fall so, dass du, wenn du nicht einer der Top-Jungs bist oder Mädels, du halt einfach nur eine Zahl bist. Ne? Also das hört sich irgendwie jetzt hart an, aber am Ende bist du halt da, um einen gewissen Job zu machen. Dafür wirst du bezahlt und wenn halt gewisse Dinge nicht mehr laufen, wirst du halt auch ausgetauscht. Aber das ist halt in allen anderen Mannschaftsprofisportarten genauso. Es geht da am Ende auch um viel Geld und um irgendwie Erfolg und auch um sehr viel Druck. Von daher kann man das sicherlich kritisieren, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Und ich war ganz okay unterwegs, aber ich war jetzt nicht der Star im Team. Ja. Von daher ist es sicherlich jetzt das Konstrukt, wie ich es habe, wesentlich angenehmer. Ich weiß gar nicht, ob, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so wie ich es jetzt gerade im Gravel mache, auch auf der Straße zu machen, ob ich dann nicht nochmal irgendwie Straßenprofi geworden wäre. Also der Weg in den Gravel hat mich sicherlich der Reiz des Offroads-Fahren, weil ich da auch so ein bisschen meine Historie habe. Aber gleichzeitig war der wichtigste Aspekt wirklich, dass ich mein eigener Chef sein kann, dass ich quasi selbst bestimmen kann, was ich mache, wie es aussieht, um mir selber was aufzubauen. Und das hatte für mich eigentlich so den größten Reiz an der Sache. Und da hätte es auch in eine andere Richtung gehen können, wenn ich da die Möglichkeit für mich gesehen hätte, daraus wirklich ein auch einen Business Case zu machen. Also ich meine, am Ende muss ich halt auch meine Miete zahlen. Ja. Und es ist schön, irgendwie so einen Sport als Hobby zu betreiben, aber ist halt auch sehr zeitintensiv und dann muss man diesen finanziellen Aspekt auch mal mitdenken. Genau, ja.
Ich habe gesehen in einem deiner YouTube-Videos, dass deine Familie, also deine Schwester und dein Bruder auch mit involviert sind, an der Strecke stehen, viel vorbereiten. Also es ist wirklich immer noch so, dass es komplett, dass ihr das selber organisiert. Alles dahinter. Und da gibt es kein Team dahinter mittlerweile.
Genau, also da haben sicherlich jetzt ein, zwei Dinge geändert, aber das Konstrukt der letzten Jahre war auf jeden Fall so, dass ich, ja, also ich baue meine Räder jetzt nicht komplett alleine auf. Ich habe schon einen Radladen, der mir auch hilft. Auch Grüße da an Cosmo in Klamachno, die immer eine helfende Hand haben. Aber ja, also ich mache schon alles alleine, so von Flüge buchen hin zu bei Rennen anmelden. Ja, ich mache alles alleine. So, also es ist wirklich so, ich wünschte, ich wäre mehr Profi auch, also könnte mich mehr noch auf das Radfahren selber konzentrieren. Aber oftmals ist es halt so, dass ich jetzt ein Training nicht verlängern kann, weil ich noch irgendwie einen Call habe mit irgendwem. Mhm. Wie gesagt, das soll gar nicht irgendwie nach rumjammern klingen, sondern es ist einfach so halt, es gehört halt mit dazu. So, und das muss man auch mal mitdenken. Und das vergessen halt auch viele, die sich dazu entscheiden, irgendwie Gravel-Profi zu werden, als Privatier, so wie ich jetzt, weil es bringt halt auch sehr viel Verantwortung mit sich. Ja, meine Schwester ist jetzt nicht mehr so viel dabei dieses Jahr, weil sie sich auch gerade beruflich verändert hat. Aber sie hat halt auch durch mich früh den Weg in den Radsport gefunden, hat da als Physiotherapeutin für einige Profiteams gearbeitet, auch für die Nationalmannschaft sehr lange. Und hatte letztes Jahr einfach so ein Jahr, wo sie quasi so eine Auszeit genommen hat und hat mich da sehr, sehr oft begleitet. Ich fahre auch oft zu ihr für eine Massage. Das heißt, sie ist da schon immer irgendwie ein Teil des Ganzen. Und mein Bruder war jetzt gerade bei der WM halt auch mit. Ja, der ist halt, ja, mein kleiner Bruder, ne, der ist halt irgendwie ein Fan von dem, was sein Bruder macht so und ist dann auch immer ganz gerne dabei. Aber ja, das ist schon alles sehr, ja, wenn man da manchmal drüber nachdenkt, so gerade so eine WM, das Video, was du wahrscheinlich geschaut hast, ist halt schon absurd, wenn du siehst, dass andere irgendwie mit Bussen anreisen, mit mehreren Mechanikern, verschiedenen Betreuern und du kommst dahin, willst mit denen mithalten, physiologisch kriege ich das auch hin, aber der ganz, wenn halt drumherum, ist bei mir natürlich noch so viel externer Stress und Organisation, den die halt nicht haben und das ist sowas, was ich gerne irgendwie auch reduzieren würde, was aber man gar nicht so leicht reduzieren kann, wenn man jetzt so jemand wie ich bin, der auch gerne die Kontrolle behält über das, was um einen herum passiert. Und ja, von daher, das ist manchmal ja auch so ein Gespräch mit mir selbst, so was ich machen sollte und was ich nicht, wen ich irgendwie noch involviert sollte. Aber ja, jetzt zum Beispiel mit meinem Wechsel auch zu Rose Bikes weg von Aubert, das erleichtert schon einiges, weil jetzt so gewisse Mediensachen oder halt auch Support bei Rennen halt wesentlich besser läuft und die haben jetzt einen Store in Berlin, wo ich hingehen kann und so, wenn ich Probleme am Rad habe. Das heißt, da habe ich schon so etwas weggenommen an Stress. Aber ja, gleichzeitig, wie gesagt, bringt es auch so viele Vorteile, alles alleine zu machen. Ja.
Du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, deswegen würde ich mal so ein bisschen auf so Atmosphäre und Vibes im Vergleich von Straße zu Gravel überleiten, eingehen. Ich würde jetzt mal die WM ausklammern. Da kommen ja wirklich dann auch, also ich meine, amtierender Weltmeister ist Mathieu van der Poel, davor war es Matej Mohoric, also halt World Tour Pros, da ist vielleicht der Vibe auch ein anderer, aber wie ist es sonst bei Rennen, von der Rennatmosphäre, geht's da fairer, familiärer zu als jetzt bei Straßenrennen? Also ich aus eigener Erfahrung, ich bin vor 2 Jahren mal in Aachen mitgefahren, also aber ein Defekt, dann ein Raddefekt, bei dem CE Gravel Qualifier Rennen und ich war überrascht, wie angespannt so ein bisschen die Stimmung war beim Start und so die ersten 1-2 Runden fand ich tatsächlich sehr, war ich überrascht, ja. Aber wie nimmst du das so wahr? Ist es entspannter, familiärer, auch ums Rennen vor, danach, herum, so?
Ja, ja, das kommt ganz stark aufs Rennen an. Also, da muss man eigentlich auch den Gravel-Sport wieder so ein bisschen ausblitten. Also wenn man jetzt diese UCI-Qualifier-Rennen nimmt oder einfach diese UCI-World-Series, wo du auch gefahren bist, das sind halt so Rennen, die Leute anspricht, die vielleicht aus dem kompetitiven Straßensport auch kommen, Mountainbike. Also jetzt nicht zum Großteil, aber auch zum Teil. Und die bringen natürlich eine gewisse Dynamik in diese Rennen mit, auch in die Startaufstellung und eine gewisse Anspannung. Jetzt jemand wie du, der hinkommt, wo er einfach einen Bock hat, das irgendwie auch zu erfahren. Also ich kenne sich genau deinen Hintergrund, ich weiß nicht, wie
viel Rad... schon qualifizieren.
Ja, okay, gut, dann hast du für dich auch irgendwie ein Leistungsziel. Das heißt, es ist ja, da herrscht ein ganz anderer Druck, als wenn du jetzt irgendwie so Rennen nimmst wie die Gravel Earth Series, ne, so wie der Tracker und so, wo halt ein Teil sicherlich Profis wie ich, wir wollen dahin fahren, um Zeit auch zu gewinnen. Und dann gibt's halt einen Teil, der fährt den als Achievement. Ja, für die ist das ein bisschen wie so ein Marathonlaufen halt. Man will das halt mal geschafft haben. Klar, man will so schnell wie möglich sein, aber da steht noch ein bisschen an was anderes im Fokus. Und ich glaube, da muss man so Unterscheidungen treffen. Generell würde ich jetzt sagen, unter uns Top-Athletinnen, es ist schon eher so ein familiäres Gefüge. Also ich meine, es sind immer die gleichen Leute da. Ja, also wir reisen ja irgendwie wie so ein Wanderzirkus auch durch die Gegend zu den verschiedenen Rennen und sehen uns da. Und ich meine, jetzt nach diesem Höhentrainingslagerfall nach Italien zu einem Gravel Earth Series Rennen, da teile ich mir mit zwei anderen Konkurrenten halt das Hotelzimmer. Ja, so. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man da mit Messer beim Frühstück begegnet. Das ist übrigens auf der Straße auch nicht so. Aber sicherlich auf der Straße ist der Leistungsdruck nochmal einen Ticken höher, weil es da halt auch wirklich um Leistung geht. Und im Gravel geht es halt auch noch viel mehr um Storytelling. Also nur Performance reicht halt nicht. Du musst halt auch eine Geschichte dazu erzählen können, um halt wirklich ein Value zu haben für Sponsoren. Mhm. Das heißt, da herrscht nochmal ein anderer Fokus. Und da ist halt dann wiederum Kommunikation und gutes Vernetztsein wichtiger als vielleicht auf der Straße. Also es sind so mehrere Aspekte. Aber auch das verändert sich, ne? Also jetzt, wo die Teams reinkommen und so, es ist alles so ein bisschen im Fluss. Aber ich würde halt sagen, UCI, alles so ein bisschen steifer, ein bisschen angespannter. Und Gravel Earth Series, was in Europa die größte Rennserie ist, außerhalb von der UCI, ist alles ein bisschen relaxter. Ja. Mhm.
Wie sieht denn so eine typische Trainingswoche von dir aus? Ist das irgendwie anders im Vergleich zum damals Straßenprofi? Klar, Trainingswissenschaften haben sich auch weiterentwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, aber wie sieht es bei dir aus? Wie trainierst du? Was du preisgeben möchtest, kannst du jetzt preisgeben.
Achso, nee, ich meine, bei mir kann man ja auch alles auf Strava sehen.
Das stimmt.
Ich bin ja relativ offen, habe da auch kein Problem, Dinge zu teilen, habe ja auch regelmäßig meinen Trainer mit irgendwie in meinem Podcast, um darüber zu reden. Boah, also ich habe ja Ende 2016 aufgehört. Damals war es einfach echt noch so, dass du hast du mal zwei Ruhetage die Woche gehabt und sicherlich war der Trainingsansatz ein anderer. Und wie schon sagst, seitdem hat sich wissenschaftlich halt einfach so viel getan, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann. Trainingsstunden die Woche sind, ja, sagen wir mal so 18 bis 22 ist so normal an Stunden. Das ist jetzt gar nicht so viel im Vergleich so mit Straßenprofis. Liegt bei mir aber einfach auch daran, dass wir über die letzten Jahre herausgefunden haben, mein Coach und ich, dass dieses Thema Stressreduzierung halt extrem wichtig ist und dass bei mir ein größerer Performance-Hemmer ist, als einfach mehr Training reinzupacken. Das heißt, wir müssen mal so eine Balance finden zwischen dem, was ich off the bike zu tun habe, sei es jetzt eine Podcast-Aufnahme auch, weil ich es natürlich gerne mache, aber sowas nimmt Zeit in Anspruch, sei es administrative Sachen und einfach normale Dinge, die im Leben passieren, dass wir dem mehr Raum geben und das heißt dann vielleicht, dass ich im Training ein bisschen zurückstecken muss. Und das ist eigentlich eine ganz gute Balance. Das heißt, 19 bis 22 Stunden, ich mache halt viel, ja, wie nennt man das? Also viel im Tempobereich, so viel Durability nennen wir das. Ja, also so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen über Fat Max. Ich weiß nicht, ob die Leute damit was anfangen können. Also,
ist ja eigentlich das, so, wo, wenn man rausgeht und ein bisschen schnell fahren will. Aber also nicht locker und nicht mega intensiv, oder?
Also, ja, genau. Also so, das ist, glaube ich, so prim geworden, so ein bisschen durch Tadej Pogacar, der viel dieses Zone-2-Training, also Zone-2-Training, das mache ich auch so ein bisschen. Aber ja, das ist so geht so eher in die Richtung, halt, weil Gravel-Rennen, da geht es eher darum, dass du in der Lage bist, konstant eine gewisse Wattleistung zu fahren. Also wir haben jetzt nicht diese krassen Peaks, wie auf der Straße über 5 oder 10 Minuten, sondern halt so wirklich dieses konstante Draufdrücken und dass du da halt nicht so sehr in die Ermüdung gehst. Und das ist auch wieder so extrem schwierig, im Training zu balancieren, halt ein UCI-Rennen, was 4 Stunden ist, dann hinzubekommen mit einem Unbound, was 10 Stunden ist. Bei Unbound, da geht es um was ganz, ganz anderes, was du irgendwie können musst, als bei einem 4-Stunden-UCI-Rennen, was einem Straßenrennen ähnlicher ist. Mhm. Und da die Balance zu finden, das ist eigentlich so mit das Schwierigste im Training. Und da arbeiten wir eigentlich am meisten dran. Und ja, ich bin auch froh, dass ich eigentlich sagen kann, dass ich immer noch besser werde, auch in meinem fortgeschritteneren Alter, als im Profisport-Kontext.
Ja.
Und ja, von daher, da passiert einfach noch so viel wissenschaftlich. Ich meine auch das Thema Heat-Training, also Hitzetraining und so, hat gerade einen riesen Einfluss nochmal auf Performance. Gar nicht nur, um sich an die Hitze anzupassen, sondern auch, weil es ein bisschen Höhentraining simuliert. Also da passiert gerade so viel, dass ich glaube, dass ich da auch noch weiterhin besser werden kann über die nächsten Jahre, hoffentlich.
Vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenfrage oder kam mir gerade zu einer Erkenntnis. Ich meine, beim Marathon, also Laufen, du bist ja auch ist ja auch Läufer, wenn du mal Cyclocross gemacht hast. Ne? Da wird man ja auch in den langen, zähen Distanzen im Alter, also im richtigen Alter ja besser. Ne? Und wenn du gerade sagst, Gravel Racing ist ja, du musst immer Druck auf der Kette haben, es gibt nicht so die Peaks, sondern du musst über 4 Stunden eben deine Power abrufen, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo du vielleicht dann echt, wenn du ein bisschen älter und zäher, der Körper zäher wird, dann doch da noch deutlich besser performen kannst, als wenn du jetzt noch in so ein, ja, so ein normales Straßenrennen reinhüpfen würdest, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Ja, kann sein. Ja, also sicherlich spielt das eine Rolle. Was man nicht vergessen darf, also ich meine, klar, ich habe irgendwie so 4 bis 5 Jahre Pause gehabt vom Profisport, aber der Körper erinnert sich halt irgendwann dran, dass du, wie viele, ich glaube, 7 Grand Tours gefahren bist. Ne? Also ich meine, also das ist halt drin, so diese Lebenskilometer, die habe ich halt. Das macht sicherlich für mich auch einfacher, als jetzt für jemanden, der das halt nicht hat. Das heißt, ich brauche ein anderes Volumen, damit es irgendwie bei mir funktioniert. Aber was du gerade erwähnt hast, heißt halt für mich aber auch, dass ich in Zukunft meinen Fokus halt auch ein bisschen wegswitchen muss von diesen UCI-Rennen, die kürzer und intensiver sind, hin zu diesen etwas längeren Formaten. Jetzt nicht direkt Badlands, was so 750 Kilometer ist, sondern halt mehr so diese Gravel Earth Series Rennen, die so alle um die 200 Kilometer sind. Mhm. Weil da halt die Radrennen nochmal anders verlaufen und mir sicherlich in Zukunft mehr entgegenkommen werden. Ja. Mhm.
Für dich war das dann auch gar nicht wahrscheinlich so hart für jemanden, der jetzt erstmal mit Gravel-Rennen einsteigt, auf Dinge zu ernähren. Ja, klar, du warst Radrennprofi, also Ernährung spielt natürlich ein großes Thema, aber trainierst du jetzt auch mehr Core und was man immer hört von Gravel, ja, du musst stabile Mitte haben, weil hier der Untergrund und tralala. Aber somit war der Übergang für dich wahrscheinlich gar nicht so intensiv, oder? Oder so anders.
Ja, genau, aber ich habe auf der Straße war ich, also jetzt nicht forward damit, aber vielleicht so ein bisschen, also beim Team Milram damals, also 2009, 2010, hatten wir einen Physiotherapeuten oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau nennt, der ist danach zu Hoffenheim gegangen, zum Fußballclub, und der hat mit uns ganz früh schon so verschiedene Core-Techniken gemacht, also verschiedene Übungen, was zur damaligen Zeit einfach niemand gemacht hat. Also wir sahen halt alle aus am Oberkörper wie so Lappen. Also wirklich so, da hast du nichts gesehen, da war so ein bisschen Haut, so über die Rippen gefallen ist. Und ich war immer schon jemand, der viel gemacht hat im Verhältnis zu anderen. Das heißt so, dass dieser Input, den ich dann wieder auch brauchte, als ich angefangen habe, es war für mich gar nichts so Neues. Also dieses Thema Core, das mache ich so 3 bis 4 Mal die Woche vorm Training, einfach immer so 15 bis 20 Minuten, auch so als Erwärmung. Und ja, das ist extrem wichtig. Klar, du kannst auch ohne machen, aber kriegst halt irgendwann einfach auch Rückenprobleme und auch da, ne, bei Anbau und dann 10 Stunden Radrennen fahren, ständigen Erschütterungen, da brauchst du halt eine gewisse Stabilität auf dem Bike und von daher sind diese ganzen Core-Geschichten extrem wichtig und auch das Thema Ernährung. Mittlerweile, du musst halt trainieren, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen oder vielleicht sogar noch mehr. Das hört sich erstmal einfach an, ist aber eigentlich, wenn man sich das mal so vor einen hinlegt, es sind jetzt irgendwie dann 3 bis 4 Gels die Stunde. Und das über 10 Stunden, das macht doch nicht jeder Magen mit. Das heißt, da muss man sich auch erstmal hinentwickeln. Und ja, da gab es viele Veränderungen über die letzten Jahre, aber sowas fällt mir eigentlich immer relativ einfach, mich daran zu gewöhnen, weil ich auch da neugierig bin und auch gerne ausprobiere.
Dann habe ich 2 private Fragen, die mich jetzt interessieren. hast du eine Geheim-Core-Übung für unterer Rücken, die keiner kennt?
Naja, unterer Rücken heißt ja vor allem auch stabile Bauchmuskulatur, ne?
Ja. Also die Standardsachen, ja.
Ja, also ich habe da echt auch kein Geheimnis. Ich finde halt mega geil diese, das Ding, wo du dich so ausrollen kannst für deine Hände.
Ah, ja. Das, die man beim Teleshopping kaufen kann.
Ja, genau. Also wo im Prinzip ein Rad in der Mitte ist und du hast also eine Stange, die durchs Rad geht, dann kannst du sie nach vorne so rollen.
Ja.
Und das ist so simpel, aber das ist so gut, weil das geht halt extrem auf die Bauchmuskulatur. Du bist in der Bewegung und das ist halt, ja, also das alleine, würde ich sagen, hilft halt schon, um so Rückenbeschwerden wegzubekommen. Ja.
Okay, gut. Ja. Haben wir hier bei uns in der Arbeit, wir haben nämlich auch einen Fitnessraum und da liegt so ein Ding rum.
Natürlich habt ihr auch einen Fitnessraum.
Natürlich haben wir einen Fitnessraum. Hallo? Mitarbeitergesundheit wird ganz groß geschrieben bei uns. Und zweite Frage, du meintest mit 120 Gramm Kohlenhydrate, also nimmst du das meiste über Gels und oder Riegel auf und hast dann primär Wasser in deinen Flaschen oder machst du so eine Mischung? Also geht ja auch um Hydration, ne? Wenn du zu viel in die Flaschen machst, dann hast du zu wenig Flüssigkeit und so. Also.
Genau, aber ich meine, zum Glück, da möchte ich auch kurz Werbung für machen, also ich bin bei Ministry und die sind sicherlich da auch einer der Vorreiter, was so Hydration mit Kohlenhydraten angeht. Und da muss ich sagen, bin ich mega happy, weil das so für mich jetzt einfach dann auch Produkte sind, die funktionieren. Also ich mache halt in der Regel, wenn ich so ein Radrennen losfahre, habe ich zweimal 750 Milliliter Flaschen mit jeweils 80 Gramm bis 100 Gramm Kohlenhydrate drin. Genau, und das sind dann in der Regel auch Produkte, die auch Elektrolyte drin haben. Also so ein bisschen Salz, also ein Gedöns. Von daher, das funktioniert für mich gut. Und dann der Rest ist einfach nur Gels. Also ich nehme nur über die Flasche und Gels. Riegel nehme ich gar nicht. Also feste Nahrung habe ich bei Radrennen gar nichts. Ja.
Okay.
Aber da muss man sich wirklich rantesten. Und je nachdem, welche Produkte oder welche Hersteller man irgendwie bevorzugt, muss man echt so schauen, was für einen funktioniert und was nicht. Weil das ist ja, per se, sollte man das nicht einfach beim Rennen das erstmal machen.
Ja, klar. Okay.
Mein Problem an der Sache ist ja immer, also wenn ich mal länger mit dem Gravelbike unterwegs bin, dass ich dann, also ich brauche immer direkt Nahrung, nach einer Stunde nichts essen, das funktioniert bei mir nicht. aber mein Problem ist immer, dass das alles viel zu süß ist. Ich kann, ich würde gerne einfach immer nur salzige Dinge essen oder trinken oder Gies, die nach Salz
salzige
nicht nach Zucker.
Salzige Dinge trinken? Zu guten Wasser.
Nee, also nicht nur trinken, sondern halt einfach auch essen. Also die Riegel sind alle immer irgendwie süß,
dir,
mir immer zu süß.
Du kannst dir Maltodextrin kaufen, du fährst ja keine Rennen, du fährst ja für dich.
Ja.
Das ist ziemlich geschmacklos. Es schmeckt nach gar nichts. Mhm. Das kannst du dir reinleeren in deine Flasche. Es schmeckt eigentlich nicht.
Ja, aber das ist schon interessant, was du gerade sagst. Es ist halt so, als wenn du den Sport auf der Ebene machen willst wie ich, so da stumpfst du ab. Also es ist so, ich finde das auch alles süß, aber das ist so, das muss halt. Also es ist halt so,
ja.
Also jetzt
sonst wird es nicht, ne?
Ja, genau. wenn ich einfach nur, keine Ahnung, aus Spaß quasi Radfahren würde und sagen würde, ich mache so eine 10-Stunden-Tour, ganz ehrlich, da würde ich auch gerne mal irgendwo anhalten, einfach was schön Salziges essen und nicht mir die ganze Zeit nur Gels und Zuckerwasser quasi reinballern, sondern halt dann auch mal was Festes. Ich glaube, das hängt halt echt stark davon ab, ja, welches Ziel man verfolgt. Und da als Profi geht es um die Effizienz, um weniger darum. Ja, die Produkte schmecken auch irgendwie, aber klar, ist halt immer süß, ne?
Ja, ein Thema, das auch mit Effizienz und so weiter, also Trainingsplanung und Jahresplanung, Effizienz zu tun hat, ist die Saison. Wie planst du das? Ist es beim Gravel Racing, klar, ist es anders als beim Straßenradsport, aber gibt es da ein Rennen, auf das man irgendwie das ganze Jahr hinarbeitet, oder ist es eben, du meintest vorhin, die Gravel Earth Series sind jetzt irgendwie bei dir gerade im Fokus, ist es dann eher so eine in Richtung, ich weiß nicht, da gibt es auch eine Gesamtwertung, wenn ich richtig im Kopf habe, ist es sowas da, eine gute Platzierung zu haben und dann überall relativ gut zu performen und nicht nur bei einem zu gewinnen? Oder ja, wie planst du das?
Ja, genau. Also ich habe natürlich Ziele und eine Struktur fürs Jahr. Mein Hauptfokus liegt auf der Gravel Earth Series, ja, wozu zum Beispiel Tracker gehört, was sicherlich in Europa das bekannteste und größte Rennen ist mittlerweile. Da gibt es verschiedene Distanzen. Da fahre ich das 360er, also 360 Kilometer. Und dafür gibt es eine Gesamtwertung. Und darauf fokussiere ich mich so ein bisschen dann, ja, anbauend, was du vorhin schon erwähnt hast, ne, so das wichtigste Rennen im Gravel-Bereich, zumindest so medial. Aber ich weiß gar nicht, ob es medial das Wichtigste ist. Ich würde sagen, UCI-Gravel-Weltmeisterschaften sind nochmal größer. Aber jetzt für die Sponsoren, was Marketing angeht, sind natürlich so Anbauen ist extrem wichtig. Da will ich gut fahren und würde es auch gerne mal gewinnen. Und ich weiß auch, dass ich es in mir habe. Aber da sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und als Europäer darüber zu kommen, so eine Woche vor dem Rennen, auch nicht mit der Möglichkeit, jetzt irgendwie verschiedene Räder mitzubringen, unzähliges verschiedenes Equipment, um dann wirklich das Optimale zu haben, macht es dann manchmal echt auch so ein bisschen zu einer Lotterie. Aber ja, das ist im Fokus. Und ja, nachdem jetzt die UCI-Weltmeisterschaft quasi in Nizza abgesagt wurde, aufgrund dessen, dass der Organisator es nicht hinbekommt, das wirklich so zu veranstalten, wie er es sich vorgestellt hat, würde ich sagen, dass die auch wieder eine Rolle für mich spielt, weil der Kurs in Nizza wäre ein Bergfahrerkurs gewesen und ich bin kein Bergfahrer. Schon gar nicht, wenn auf einmal World Tour Fahrer kommen, wie ein Romain Bardet, der es als großes Ziel genommen hätte. Schon Tour-Etappensieger, Bergetappensieger. Ich glaube, auf dem Podium bei der Tour gewesen. Da habe ich dann keine Chance. Aber wenn der Kurs wieder ein bisschen flacher wird, dann sehe ich da auch wieder Möglichkeiten für mich, vorne reinzufahren. Und das ist auch immer noch so mein großer Traum, nochmal eine Medaille bei der WM zu. Und ich habe schon eine Medaille im Gravel bei der EM geholt. Und bei der WM wäre es jetzt nochmal irgendwie so das ultimative Ziel.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Sponsoren und auch die Medienpräsenz. Du sagst ja, es ändert sich gerade viel im Gravel-Bereich. Würdest du sagen, welche Rolle spielen die da? Also eine immer stärker werdende Rolle oder lange noch kein Vergleich zu dem, was auf der Straße passiert?
Ja, gibt es mehrere Aspekte. Also ich würde sagen, dass wir Top-Athletinnen alle mittlerweile ganz gut verdienen. Aber sicherlich in einem, also wenn man jetzt schaut, ich gehöre im Gravel mit zur Weltspitze, der Top-Athleten. Ich verdiene natürlich bei weitem nicht das, was ein Pogacar verdient. Der verdient mehrere Millionen. So, davon sind wir im Gravel noch weit entfernt. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich so die, so eine Caroline Schiff, ich, uns geht schon ganz gut und wir können, glaube ich, alle sehr zufrieden sein mit dem, wie wir aufgestellt sind. Von daher spielen natürlich diese privaten Sponsoren eine extreme Rolle und da ist es auch wichtig, welche Sponsoren du hast, weil die auch mit dafür sorgen, dich in einem Markt zu positionieren, also wie sehr sie mit dir arbeiten. Ne? Bei mir jetzt auch mit Maloja, ne? Also ich meine, das ist halt auch die gucken halt auch so, wie sie mich positionieren, wie sie mich nutzen können, um irgendwie medial stattzufinden. Das gleiche ist halt auch bei Rose Bikes, die mich auf verschiedenen Ebenen irgendwo positionieren oder mein, auch ein großer Partner von mir ist SRAM, die ganz viele eigene, noch andere Marken unter sich haben, wo jede Marke da für sich auch nochmal kommuniziert. Und ich, da muss man irgendwie als Athlet auch mal so ein bisschen strategisch mitentscheiden, wo man hingeht, um halt so quasi die eigene Präsenz vielleicht auch zu erhöhen, die dann wiederum deinen Marktwert erhöht und dich in eine bessere Position bringt. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Und dann der nächste Aspekt ist wieder diese Teamstrukturen, die jetzt anfangen zu entstehen. In Deutschland, wir haben Rose Racing Circle, was sicherlich das bekannteste und größte Gravel-Team ist, die fahren halt einen anderen Weg. Ne? Die bauen sich eher auf wie so ein Straßenteam, wo es halt so quasi eine Kommunikationsebene gibt, das ist das Team. Und die einzelnen Athletinnen sind jetzt nicht größer als das Team. Ja? Mhm. Und das heißt, da separiert sich das gerade so ein bisschen. Und von daher sind Sponsoren extrem wichtig, finanziell gesehen, aber auch auf der Kommunikationsebene.
Ist es denn für Sponsoren auch ein bisschen... Also auch wichtig eben, dass diese Rennen größer werden. Dass einfach, also es kommen immer mehr Sponsoren, es kommen die Teams rein. Muss da auch irgendwie noch ein bisschen was passieren bei den Rennorganisationen? Also keine Ahnung, ob es jetzt über Bezahlplattformen irgendwie Live-Übertragungen sind bei mehr Rennen, was natürlich ein bisschen schwieriger ist als auf der Straße, weil du halt einfach Offroad unterwegs bist. Also gibt es da irgendwie Entwicklungen in die Richtung, dass dann noch mehr Geld einfach von den Sponsoren auch reinfließen wird, das dann über alle verteilt wird, sozusagen?
Ja, also da kommt auf jeden Fall immer mehr Geld rein. Also ich meine, die größeren Rennen fangen jetzt auch an, Preisgelder zu vergeben, die zum Teil auch sehr relevant sind. Da ist USA auch wieder Vorreiter. Also da gibt es halt Radrennen, wo du, ich fliege jetzt auch im April rüber, wo du halt irgendwie $10,000, $15,000 für einen Sieg bekommst. So, das ist natürlich jetzt im Vergleich dann vielleicht mit Tennis oder auf der Straße ist es halt wieder wenig, aber wenn du von null kommst, weil ich bei den meisten Gravel-Rennen sind, ist es halt viel. Mhm. Und von daher, da passiert gerade viel und es wird auch immer mehr rein investiert. Aber momentan ist es halt einfach noch so, dass die hauptsächliche Kommunikation wirklich über die Athletinnen stattfindet und wir die Multiplikatoren sind und weniger die Rennveranstalter an sich. Gravel Earth Series ändert das gerade so ein bisschen, aber auch da ist noch ein weiter Weg, wirklich diesen Sport noch näher an die Leute ranzubringen. Und ich meine, ich werde es eh nicht verhindern können, dass immer mehr Leute reinkommen und immer mehr Geld auch reinkommt. Aber ich finde, man muss da eine Balance halten zwischen den Sport zu professionalisieren und auch quasi versuchen, mehr Kapital reinzubekommen, damit mehr davon profitieren können, aber gleichzeitig diese Zugänglichkeit zu erhalten, dass halt Leute, die vielleicht wie Steffi, entweder Bock hat, einfach mal Tracker zu fahren, aber halt nicht kompetitiv, sondern einfach nur, um vielleicht das auch zu erleben, dass sie sich auch noch wohlfühlen und man nicht das Gefühl hat, man ist auf einer hochkommerzialisierten Veranstaltung, wo es wirklich nur noch darum geht, den Gewinn zu maximieren. Und ich glaube, da ist Gravel gerade so ein bisschen an einem Scheideweg, jetzt schon, wo ich hoffe, dass die Veranstalter, also von der UCI verlange ich das nicht, ne? Da geht es nur um Kommerz, da geht es nur um irgendwie Wachstum. Aber sowas wie eine Gravel Earth Series, dass man da die Balance behält zwischen wachsen, aber gleichzeitig die Zugänglichkeit lassen und auch diese Realness, die der Gravel ja immer noch mit sich bringt. Ja.
Mhm. Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, die große Krux dahinter, weil es Gravel ja einfach den Abenteuercharakter hat und dadurch, dass es sich jetzt so verändert, ob das eigentlich jetzt nur eine rein positive Entwicklung ist oder da viel einfach auch mitkommt, was dem eigentlichen Charakter des Gravel da ist eher nicht so wirklich entgegenkommt.
Ja, aber auch da muss ich halt sagen, also der Sport teilt sich da gerade, aber er bietet halt aber auch für jeden eine Möglichkeit, was zu machen. Also du kannst halt auch einfach nur diesen Abenteuercharakter machen. Also du kannst jetzt halt auch, wie gesagt, Tracker, also das größte Rennen in Europa, ich glaube, da gibt es 50er, 100 Kilometer, 200 Kilometer, 360 und 500. Und du kannst all diese Distanzen halt fahren einfach nur als Adventure und die sind alle schön von den Kursen auch. Aber natürlich hast du vorne an der Spitze immer einen Wettkampf und du wirst mittlerweile, würde ich fast behaupten, in Europa auch kaum noch ein Event finden, wo an der Spitze nicht geguckt wird, dass man so schnell wie möglich fährt. Die Zeiten sind vorbei, dass alle nur hinfahren und High Five, irgendwie ein Bierchen trinken und hier locker machen, sondern diesen Teil wirst du immer haben. Aber ich würde halt schon behaupten, dass abgesehen von den UCI-Rennen wir noch sehr viel Events in Europa haben, wo man einfach wirklich aus diesem Abenteuercharakter aus her hinfahren kann. Und ich finde, Badlands ist auch so ein krasses Beispiel. Ich meine, die Sieger fahren mittlerweile in unter 2 Tagen das Ding durch, mit eigentlich gar nicht schlafen. Die 700 noch was Kilometer bei brutaler Hitze. Und dann hinten Leute, die fahren, brauchen halt eine Woche. Ne? Das nennt man halt dann irgendwie Party-Pace. Und jede kann halt so die eigene Geschichte erzählen. Und ich finde, das ist auch ein ganz relevanter Part, was ich auch versuche, so mit YouTube irgendwie zu machen, dass ich versuche halt meine Geschichte zu erzählen, um die Leute abzuholen. Aber es gibt halt ganz, ganz viele andere Leute, die wollen gar nicht gewinnen, sondern da geht es eher um was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Message. Und wir alle finden in dem gleichen Kosmos statt. Und das finde ich schon sehr interessant, weil das gibt es auf der Straße halt nicht. Das gibt es auch im Mountainbiken nicht, dass diese Welten so zusammentreffen und wir eigentlich alle das Gleiche meinen, aber dann irgendwie doch was anderes erleben. Ja.
Das ist schön.
Ja, das ist tatsächlich auch irgendwie so eine Besonderheit, ne? Dass du bei diesen Rennen, du hast halt euch als Pros, die da, also ihr startet alle gleich, also klar, verschiedene Startwellen, aber alle fahren dasselbe Rennen. Und die einen fahren um Punkte vielleicht in dieser Series, die anderen fahren wirklich ums Erleben. Das ist tatsächlich voll schön, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ne?
Also, ja, aber das ist für mich, ja. Das ist auch so, was ich Sponsoren oder potenziellen Partner oder Leuten, die in den Sport reinkommen, auch irgendwie versuche zu vermitteln, ist halt, das ist ein bisschen, warum ist Laufen auch so attraktiv und so Marathons? Ne, weil das, du, klar, ich weiß nicht, wie viele wirklich einen Kipchoge kennen, aber das geht erstmal darum, du läufst an dem gleichen Tag wie alle anderen auch, wie die schnellsten Frauen und Männer der Welt, ja, und auf der gleichen Strecke, du hast die gleichen Bedingungen und du hast die gleichen ZuschauerInnen und sowas. Und so ist es beim Gravel halt auch, das ist nicht separiert. Und das ist aber auch der Grund, weshalb eine UCI-Gravel-Weltmeisterschaft so unglaublich attraktiv ist. Weil du fährst halt los mit Mathieu van der Poel. Du fährst auf dem gleichen Kurs, du kommst wesentlich später ins Ziel, aber du fährst mit den besten Radfahrern der Welt auf dem gleichen Kurs, vor der gleichen Kulisse. Und das ist was Einzigartiges und das zeichnet Gravel aus. Und das muss man halt beibehalten. Das finde ich ganz, ganz wichtig bei allem Wachstum. Wir alle wollen mehr, ist immer so, also alle wollen mehr Geld verdienen, alle wollen mehr Sichtbarkeit, aber wir dürfen das halt nicht vergessen, dass das der elementare Part ist, weshalb dieser Sport überhaupt so viel Interesse hat und auch so schön ist, ja.
Ja, dass alle zusammen Abenteuer am Start sein. Jeder fährt die gleiche Strecke, aber es kommt nicht für jeden darauf an, als erster quasi durchs Ziel zu gehen, sondern einfach auch dabei zu sein und dass es okay ist, auch nur dabei zu sein. Ja.
Und wenn es ein Rundkurs ist, wird es sogar von Mathieu van der Poel überholt. Ist auch nicht
so. Wow. Ja. Gibt doch Leute, die das feiern, ne? Also, also das ist jetzt, von daher, ja, klar, also wie gesagt, ich liebe den Sport, wie er sich auch entwickelt und wo wir jetzt sind, aber man muss aufpassen, ja.
Ja. Also, du denkst schon auch, dass dieser Spirit, also, du siehst eher eine Gefahr, dass dieser Spirit verloren geht, oder denkst du eher, die Szene entwickelt sich so in diese Richtung, dass einem das, also, dass dieses Bewusstsein größer wird, warum es eigentlich wächst, ist der Grund, dass viele eben das feiern, dass sie gemeinsam unterwegs sind.
Ja, ich sehe die Gefahr so ein bisschen, aber ich sehe halt gerade, wer in dem Sport bestimmt ist, also wer meinungsgebend ist. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Straßenprofis raus, ja, also jetzt Mathieu van der Poel, Marianne Voss, die eigentlich nur zu einer WM wirklich kommen. Ja. Aber uns reine Gravelfahrerin würde ich sagen, dass uns das bewusst ist und wir versuchen ja unsere eigene Kommunikation schon darauf zu achten, dass eine Nahbarkeit da ist. Und da ist halt dann das Ding so, wie die Veranstalter halt agieren. Ne? Also welche Richtung die wirklich einschlagen, wie sehr es kommerzialisiert werden soll, wie die Ausrichtung der Kurse ist. All diese Dinge sind so mehrere Aspekte. Aber ich würde sagen, bei uns ist ein Bewusstsein da, dass wir die Balance halten müssen. Und ich würde jetzt auch mal gerade sagen, es ist bei Classmark, heißt der Veranstalter, der die Gravel Earth Series macht. Die sind aus Girona, das heißt eigentlich aus dem Herzen des Gravelsports in Europa. Und ich hoffe, dass die auch weiterhin für sich in ihrem Office erkennen, dass dieser Aspekt des gemeinsamen Radfahrens eigentlich der elementare ist im Gravel. Ja. Wir Athletinnen wissen das. Bei den Teams bin ich mir manchmal nicht so, also weiß ich manchmal nicht, die jetzt irgendwie da so überall hochsprießen, ob die das auch so für sich sehen. Aber wir Privatiers, uns ist schon bewusst, dass das ein elementarer Teil des Sports ist. Ja. Mhm.
Ich habe da vielleicht mal ein bisschen blöde Frage, aber was gibt dir denn mehr auf dem Rad? Also was hat dich da mehr geprägt, die Rennen oder tatsächlich die Abenteuerfahrten?
Boah, also ich habe ja während Corona, mein erstes YouTube-Video war ja diese Quer durch Deutschland, wo ich grandios an mir selbst gescheitert bin auch. Und wo ich halt, also das so im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, denke ich, also was da mit mir los war. Und wie halt, ist auch interessant, wie sich so ein Körper entwickelt, weil wie dahin, wie 200 Kilometer halt für mich so Limit waren. Und mittlerweile so 200 Kilometer machst du halt so easy peasy einfach mal weg. Aber ich würde halt sagen, dass so geprägt haben mich schon auch diese Adventure-Sachen, also wie jetzt halt diese Quer durch Deutschland-Sache, dann Badlands. Ich würde Unbound auch als Adventure sehen, weil das halt auch wirklich sehr, sehr lang ist. Das ist schon so, dass du halt so sehr körperlich an dein Limit kommst. Über diese kürzeren Distanzen, 4, 5, 6 Stunden, das kannte ich, ne? Also da halt auch mal fertig zu sein. Das ist aber ein anderes erschöpft sein, als nach 10 Stunden, nach 2 Tagen, 3 Tagen mit wenig Schlaf. Und von daher würde ich sagen, diese Adventure-Sachen sind eher nochmal was, wo ich Dinge über mich gelernt habe. Wo ich halt auch gelernt habe, dass es nicht unbedingt mein Ding ist. Ja,
ja, ist ja auch
richtig. Gehört auch dazu, ne? Ja. Also, seit ich gelernt habe, dass ich kein Akrobat, sondern Ausdauertalent habe, habe ich mir nichts mehr gebrochen. Also, ja, aber das ist witzig mit den Distanzen. Also meine Cousine ist eine ganz gute Läuferin, so bei deutschen Meisterschaften und so. Und war immer 800 Meter Läuferin und hat vor ein paar Jahren jetzt geswitcht auf 10.000 Metern. Oder auch ist mal ein Halbmarathon oder so. Und das war, wenn man so von diesen Mitteldistanzen kommt, das ist eine andere Welt. Und du denkst, wie soll ich das schaffen? Und nach einem Jahr oder so ist das ganz normal. Und das ist, glaube ich, in jedem Sport so. Das ist alles dasselbe Sport, aber irgendwie dann doch wieder unterschiedlich, was auf Distanzen oder Höhenmeter oder so.
Ja, vor allem der Schmerz und das, wie gesagt, dieses Erschöpftsein ist halt komplett unterschiedlich. Und das muss man nicht unbedingt erfahren, aber es ist cool, es für sich selbst rauszufinden, ne, wo da die Limits liegen.
Ja. Cool. Mhm.
Wärst du auch manchmal einfach nur noch so Rad, also mit Freunden? Und dann ist da ein Café mit in einem Garten und dann sagst du, okay, cool, jetzt essen wir hier einfach ein paar Stück Kuchen und dann fahren wir weiter. Kannst du das noch?
Also ich wünschte, ich könnte ja sagen, aber leider, ich konnte es mal, aber die Zeiten sind leider vorbei vorerst. Also so wie der Sport sich entwickelt hat, sehe ich da für mich gerade nicht, wenn ich ehrlich bin, dass das gerade so ist, gleich halt auch mal an und erstmal auch ein Stück Kuchen. Aber das ist alles immer irgendwie in einem Trainingskontext. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so richtig Urlaub findet auch nicht statt und schon gar nicht in der Saison. Das sind auch Dinge, die ich vermisse, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich wohne in Berlin, da ist 6 Monate im Jahr ist es gruselig. Die anderen 6 Monate im Jahr ist eigentlich schon relativ cool, da zu sein, gerade im Sommer mit den ganzen Seen. Und dass man das so für sich selbst gar nicht so nutzen kann, wie man es gar nicht nutzen würde, ist schon schade, aber es ist halt auch die Entwicklung des Sportes. Klar, ich könnte auch sagen, ey, wie du gerade gesagt hast, ich mache das einfach, ne? Also dieses Format und fahre einfach nur Rad und genieße es. Aber ich weiß halt auch so, ist halt irgendwie so eine Uhr, die, ja, wie so eine Sanduhr, ne? So die Zeit läuft so ein bisschen davon. Mhm. Wenn ich jetzt Mitte 20 wäre, wäre ich da auch relaxter, aber ich weiß halt, ey, da gibt es so ein gewisses Zeitfenster und das möchte ich schon noch maximal ausnutzen, weil man hat halt, oder ich habe halt auch nur ein Leben und da in dem Fall auch nur ein professionelles Leben. Und da möchte ich schon sagen, dass ich für mich so ein paar Dinge abgehakt haben möchte in der Zeit noch. Und für so schöne Kaffeefahrten, Kuchenfahrten habe ich dann noch, ja, noch 50 Jahre oder 60 Jahre Zeit in meinem Leben. Von daher ist es bis dahin, ist es dann erstmal noch das strukturierte Training. Ja.
Ja.
Klar,
musst du also ich meine, du meintest, es kommen Teams rein, es kommen immer mehr Radfahrer rein, Gravel wird größer. Musst du für dich persönlich, du hast auch für dich Veränderungen wahrgenommen in den letzten 2, 3 Jahren, was Trainingslager, du meinst einfach, du bist jetzt gerade in Andorra zum Höhentraining, Berlin ist relativ weit unten und relativ flach, musst du da für dich auch schon Anpassungen vornehmen, um irgendwie weiter kompetitiv vorne mit dabei sein zu können oder passt es noch so?
Ja, also ich glaube, ich wäre auch weiterhin kompetitiv, auch sehr gut kompetitiv, wenn ich das nicht machen würde, was ich jetzt hier gerade mache. Aber für mich geht es auch darum, irgendwie so den nächsten Schritt nochmal zu tun. Und dazu, ja, muss man jetzt nicht in die Höhe, ne? Also, aber ich mache es halt und ich weiß, dass es mir viel bringt. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht, bin danach zurückgekommen, habe noch eine echt sehr, sehr gute Saison gehabt, bin deutscher Meister geworden, war bei der WM sehr, sehr gut unterwegs, bis zu einem ungünstigen Platten. Von daher, ich weiß um die Benefits und die sind es mir dann halt auch wert, auch wenn es irgendwie ja, viel Effort meinerseits braucht, zu akzeptieren, dass in Berlin irgendwie, keine Ahnung, 15 bis 20 Grad war, alle kurz fahren und ich hier oben mein Auto von Schnee befreien muss, um ins Tal zu fahren, um da trainieren zu können bei Schneeregen. Aber ich weiß um den Effekt und ich bin gerade noch bereit, diesen Preis zu zahlen. Ja,
ja, okay.
Ja, wie geht's für dich weiter, Paul? Was steht als nächstes an?
Boah, ich bin jetzt, ja, wie gesagt, gerade hier in Andorra. Ich fahre von hier aus, nachdem ich 3 Wochen in der Höhe war, nach Italien zu einem Rennen. Bin dann ein paar Tage zu Hause und fliege dann für 3 Wochen in die USA, um da 3 Rennen zu fahren. Und dann geht es für mich direkt weiter nach Spanien für Tracker, was so eins der ersten größeren Highlights ist. Ja, und dann nochmal einen Monat in Berlin, bevor ich dann nochmal in die USA fliege für Unbound. Und dann ist sicherlich, also da mache ich so einen kleinen Stopp, so für die erste Saisonhälfte, und dann ist sicherlich relevant, wo die WM stattfindet, um dann zu sagen, wie meine zweite Saisonhälfte aussieht, weil wenn die WM ein Kurs ist, der mir liegen könnte, verändert das gerade so ein bisschen meine Planung und ja, da muss ich alles nochmal ein bisschen umgestalten.
Cool, ja. Ja, die Frage von Steffi war auch schon die erste Frage in die Überleitung zur Verabschiedung. genau, bei der Tracker, das hast du ja auch mal gewonnen, es kam mir gerade irgendwie reingeblitzt, dieses Ich finde es für mich echt so ein legendäres Bild, wie du, also du hattest einen Flatten, warst aber so weit vorne, dass du noch deine Cyclocross-Skills auspacken konntest und dann so mit diesem geschulterten Rad, ich glaube sogar die Dichtmilch läuft noch so raus oder so aus dem Hintern. Ist für mich echt so ein legendäres Bild von dir damals noch, ist mir so geblieben. Genau, legendär ist jetzt einfach meine mittelgute Überleitung zur nächsten Frage, die wir jedem Gast stellen, zum Lieblings-Outdoor-Song. Hast du einen legendären Outdoor-Song, der dich, keine Ahnung, vorm Rennen, nach dem Rennen, beim Training motiviert, den du dir manchmal aufs Ohr legst?
Ja, ich hatte die letzten Jahre immer einen Song, den ich vorm Rennen gehört habe. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil ich jetzt gerade keine Musik mehr höre vor den Rennen. Aber das war mein, und zwar Seal, Fly Like an Eagle. Und es war interessant, dass ich wirklich immer so in bestimmten Rennsituationen, wenn es hart wurde, halt dieser Song in meinen Kopf kam und dann immer so Fly Like an Eagle, Fly Like an Eagle. Also so wirklich so, also eigentlich komplett kitschig, aber das war halt wirklich so, das war nicht ein Motivationsding, aber ich habe das ganz oft im Rennen, dass ich mir dann so Ohrwürmer zurückhole und dann die durch meinen Kopf laufen lasse, um nicht an die Rennsituation selber zu denken. Weil manchmal verkompliziere ich Sachen im Rennen nochmal ganz gerne und trefft dann falsche Entscheidungen. Und es hilft mir da ganz gut, um einfach so ein bisschen mit dem Flow zu gehen und quasi den Instinkt handeln zu lassen und nicht unbedingt meinen Kopf. Ja. Mhm.
Voll gut, voll Mentaltraining.
Das kenne ich auch. Das kenne ich auch im Yoga, ist wie ein Mantra einfach. Also ein Mantra, das sich im Kopf abspielt.
Ja, genau. Hast du da auch ein Mantra, Steffi? Ein Yoga-Mantra?
Ja, Song? Ich habe viele.
Ein Song auch?
Lass los, das wäre das Einfachste.
Cool. Ich hab's auch von Curse. We can make it to the top. Oh, if we try.
Ist das ein älterer Song dann von
dir? Ja, ich höre nur die alten Sachen von Curse.
Ja, ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, also die älteren Sachen.
Johnny to Jar oder so hieß das Album, glaube ich.
Die kann man hören, das habe ich früher auch gehört, aber so die neueren ist, ja.
Nee, bei mir ist alles deutschstämmige Hip-Hop-Sachen, egal ob Deutsch oder Englisch, ist bei mir alles. Das alte Zeug, ja.
Ja, da können wir Älteren jetzt auch sagen, es war auch noch die bessere Zeit.
Damals. Cool. Laut unserer Überblick, den ich hier gerade so mal überfliege, haben wir keine Fragen mehr. Also ich habe natürlich noch viele Fragen, aber keine, die jetzt vielleicht hier in den Podcast passen oder den Rahmen sprengen würden. Von daher fange ich einfach mal an mit der Verabschiedung. Mich hat's voll gefreut. Ich bin trotz leichter Erkältung, habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute hier zu sitzen. Hat mich schon gefreut, dich heute mal interviewen zu können. Mir hat's super viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast für mich voll den guten Abriss irgendwie so. Auch für Leute, die jetzt keinen Gravel wirklich kennen, finde ich, hat man jetzt irgendwie einen guten Überblick bekommen. Wie läuft sowas ab? Wie kommt man da rein? Was ist relevant? Mir hat es super Spaß gemacht, dir zuzuhören heute. Ja.
Danke dafür erstmal. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man Gravel nicht in eine Schublade stecken sollte. Gravel kann halt wirklich einfach alles sein, worauf man Bock hat. Und ich glaube, das ist so das Elementarste, versuche ich auch immer allen Menschen zu vermitteln, weil man versucht, es ist halt Racing, es ist Backpacking, es kann halt einfach alles gleichzeitig sein. Das ist auch cool so, ja.
Ja, und ich glaube, das kam jetzt auch ganz gut rüber in der Folge, dass da jeder seinen eigenen Zugang dazu finden kann, wenn er Bock drauf hat.
Genau.
Ja, ich danke dir auch für deine Ehrlichkeit, für deine Zeit. Ja, schön, dass du da warst. Waren interessante Einblicke für in das Leben eines Gravel-Profis oder überhaupt eines Radrennfahrers, die ich so noch nicht kannte.
Ja, nee, danke euch für eure Zeit und wir hören uns.
Jo. Cool. Ja, wenn ihr noch Fragen an Paul habt, könnt ihr die entweder via Instagram an uns stellen, wir leiten die dann weiter, oder auch an podcast@bergfreunde.de senden, die wir dann auch weiterleiten.
Genau. Alle weiteren Infos zur Folge findet ihr dann auch in unseren Shownotes.
Genau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Euer Domi
und eure Steffi.